3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschwin. Herzlich willkommen bei The People Equation und ein frohes neues Jahr euch allen. Wir hoffen, ihr alle habt über die Feiertage ordentlich Kraft getankt. Wir feiern heute ein Wiedersehen mit unserem TPE-Freund, den wir liebevoll als unseren Private Equity Buddha bezeichnen und dessen erster Auftritt hier bei uns im vergangenen Frühjahr auf riesige Resonanz gestoßen ist. Mit ihm begeben wir uns heute auf die Suche nach dem verlorenen inneren Kompass. Und den zu verlieren kann bei vielen Menschen, die hart arbeiten, trotz ihres Erfolgs zu großer Unzufriedenheit führen und manchmal sogar zu noch Schlimmerem. Bei uns bekommt ihr heute ganz handfeste Tipps, wie ihr euren inneren Kompass im Job wiederfindet bzw. behaltet, und zwar von unserem TPE-Freund Jörn-Marc Vogler, sehr erfolgreicher Gründer von 4Minds, dem Mental Gym, wie er es nennt. Hallo Jörn-Marc.
Hallo, freut mich auch, dass ich wieder bei euch sein darf. Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergangen ist, aber erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich.
Das wünsche ich natürlich auch meinen beiden Co-Hosts Paul Taaf und Jens Arzleben. Grüße euch beide und auch euch beiden frohes neues Jahr.
Ja, moin und Happy New Year.
Ja, Happy New Year.
Jörn-Marc, du hast lange als Unternehmer, Unternehmensberater und in der Private-Equity-Branche gearbeitet. Entsprechend viele Leute aus diesem Umfeld kommen jetzt in deiner neuen Rolle zu dir, um mental wieder fit zu werden, um wieder zurück in die Spur zu kommen. Aber was sind das denn für Situationen, in denen sehr erfolgreiche Leute, die eigentlich alles haben, aber noch nicht so richtig in der Grütze stecken, bei dir Unterstützung suchen, um wieder in die Spur zu kommen?
Also man muss sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Menschen. Man kann gar nicht sagen, es ist nur so eine kleine Nische. Der Jüngste ist ein Investmentbanker, der eigentlich seinen Traumjob gefunden hat, aber bemerkt, er kommt dem Burnout bald sehr nah, wenn er nicht die Notbremse zieht, und sucht eigentlich Orientierung zwischen einem Job, den er wirklich mit Passion durchziehen kann, aber der nicht seine Gesundheit und sein Glück sozusagen dann zum Opfer fällt. Dann habe ich hier eine DAX-Vorständin, die jetzt sozusagen kurz davor ist, ihr Mandat niederzulegen, und fragt sich, was jetzt? Ich habe schon eigentlich alles erreicht. Ich habe Zehntausende von Leuten hier geführt. Was kommt jetzt eigentlich? Also ich kann wirklich sagen, bis zu Unternehmern, die die ganze Last mehrerer Generationen und auf eines ganzen Ortes sozusagen tragen, mit Ängsten und Panikattacken zum Teil ausgestattet sind und eben an der Spitze ganz allein sind und da Orientierung brauchen. Und der letzte war ein Chefarzt, der mit einer Oberärztin verheiratet war, ultra erfolgreich aus der Schweiz. Aber ganz ehrlich auf meine Frage, ob ihm das Spaß macht, hat er gesagt, naja, da kommt aus einer ersten Familie. Er sollte Arzt werden, ist es auch geworden. Großes Renommee, gesellschaftlich, finanziell natürlich überhaupt keine Sorgen mehr. Aber eigentlich wollte er nie Arzt werden. Das ist überhaupt nicht das, was ihn mit Sinn erfüllt von innen heraus. Also das Spektrum der Menschen, die zu mir kommen, ist sehr, sehr groß. Und das, was sie eigentlich eint, ist die Orientierungslosigkeit, weil die haben dann schon viel probiert. Die haben alle Bücher gelesen, ob das irgendwie innere Kindheilung ist. Die waren auf Retreats, irgendwo Yoga machen, haben Meditation schon mal mit einer App ausprobiert. Kommen häufig zu so einem Punkt wie, mir kann man nicht helfen, ich bin vielleicht austherapiert sozusagen. Und das ist vielleicht mal das Spektrum von Menschen, die zu mir kommen. Wenn ich es aber trotzdem mal zusammenfassen darf, also über die Branche gibt es keine Schwerpunkte, aber klassischerweise, bis auf wenige Ausnahmen, sind sie über 40. So diese Midlife-Crisis-Jahre sind ja zwischen 42 und 49 klassischerweise. Wenn man sagt, ich bin irgendwann dem Tod näher als der Geburt, dann macht man sich schon mal ein bisschen Gedanken über den weiteren Verlauf seines Lebens. Rentner eigentlich nicht, also bis kurz vor der Ende, vor dem Renteneintritt, also würde ich mal sagen, bis zu Anfang 60. Und zu 90% sind es tatsächlich Frauen. Die 10% Männer, die hier sind, sind große Ausnahmen. Sie sind in der Lage, selbst Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich habe irgendetwas mit dieser Situation zu tun und nicht die anderen sind alle schuld und ich bin das Opfer, sondern sie übernehmen Verantwortung, sie wollen etwas verändern, sie sind bereit, auch durch den Schmerz zu gehen, weil der Weg aus dem Schmerz geht immer nur durch den Schmerz. Aber im Großen muss man sagen, sind es eher die Frauen, die reflektieren, die aus Niederlagen oder Problemen, ob das eine Ehe ist oder im gesundheitlichen oder im beruflichen Kontext, daraus lernen wollen, wachsen wollen und auch bereit sind, um Hilfe zu fragen, um Orientierung auch anzufragen und sagen, ich begebe mich mal in Hände vertrauensvoll und bin nochmal bereit, ein halbes Jahr meiner Zeit zum Beispiel zu investieren. Also das ist so vom Spektrum der Menschen, denen ich ja eigentlich täglich begegne.
Sehr interessant. Als du die Altersspanne 42 bis 49 erwähnt hast, musste ich direkt an Paul denken.
Ich kommentiere das nicht. Guten Start zum neuen Jahr.
Es hat einen anderen Hintergrund, warum ich an dich denken musste, Paul. Und zwar, du bist vor einigen Jahren selbst an Burnout erkrankt. Und ja. Diese Phase, die Jörn-Marc beschreibt, so eine Phase der Orientierungslosigkeit, ging deiner akuten Erkrankung auch so eine Phase voraus, in denen du zunächst, ohne es zu wissen, deinen inneren Kompass verloren hast?
Also ich habe das, Michael, in der Tat jetzt ein bisschen analysiert, weil es ein bisschen ist, weil im Jahr 2022, so Juni bis September, der ausschlaggebende Grund für alles war, zu viel Stress im Job. Es war keine Resignation im Job, sondern der Motto, ich bin hier falsch und hätte was ganz anderes machen wollen. Ich mache das sehr gerne, ich habe viel Spaß dabei. Aber es war eine Situation, wo ich eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben erlebt habe, dass mein Vertrauen krass missbraucht würde. Wir wurden betrogen von einer Kunde damals. Es hat viel Geld gekostet und ich bin damit nicht klargekommen, Leute vertraut zu haben, die es dann missbraucht haben und wo ich keine Kontrolle mehr gehabt habe, das wieder reinzuholen. Und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht. Und ich war nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Ja, also es ging nicht mehr. Und dann kam noch, meine Blutwerte waren schlecht, mein Natrium war sehr niedrig, was ja das Gehirnfunktion einschränkt. Und da führt es zu Verzweiflung. Also um es kurz zu machen, ich habe 3 Monate im Bett gelegen. Meine Frau hat mich unterstützt, aber hat auch nicht viel machen können. Ich müsste zu mir kommen und das ist Gott sei Dank gelungen. Und dann bin ich peu à peu wieder eingestiegen und Gott sei Dank mir jetzt seitdem richtig gut. Verbringe jetzt viel Zeit mit Freunden, die geben mir viel Kraft. Wir lachen viel, wir verarschen uns selbst viel, ja, das tut gut. Und mein Handy kommt nicht mehr ins Schlafzimmer und ich bin nicht mehr um 5 am Schreibtisch und habe mein Team gestärkt, also gebe viel Verantwortung ab. Ja, so kurz zusammenfassen, Michael.
Würdest du rückblickend sagen, dass es deine akute Erkrankung verhindert hätte, wenn du rechtzeitig auf Stopp gedrückt hättest und versucht hättest, deinen inneren Kompass wiederzufinden in dieser schwierigen Phase, die dem Burnout vorausging?
Also ich könnte die Situation nicht mehr retten. Ich war hilflos durch diese Konstellation, die es damals gab. Aber bereit, das zu ignorieren und zu akzeptieren, war ich nicht. Weil es war einfach mal unethisch, unehrlich, unfair. Und das hat mich richtig runtergezogen. Was ja auf der einen Seite gut ist, weil meine Werte sich gewehrt haben. Aber trotz meiner Werte war ich machtlos. Und das ist eine Scheißsituation.
Jens, wie würdest du sagen, wie weit ist es denn verbreitet in den Kreisen der, ich nenne es mal Performer, im Job, in welchem Kontext auch immer, dass die Leute auf dem Höhepunkt ihres Erfolges dazu neigen, den inneren Kompass zu verlieren und diese Warnzeichen vielleicht auch ein Stück weit zu ignorieren? Ist das ein Randphänomen oder betrifft es mehr Leute, als man vielleicht denkt?
Ich sag mal, wenn du dir die letzten Statistiken anschaust, wie dramatisch der Anstieg der psychosomatischen Erkrankungen ist im Arbeitskontext und natürlich auch der diagnostizierten Burnout-Erkrankungen, könnte man schon davon ausgehen, dass das eher eine Seuche ist, davon immer mehr Leute betroffen sind. Ich meine, was ist ein Burnout? Muss man halt, oder was sind eigentlich die Ursachen? Ne? Ich meine, du hast als Ursache für Burnout im Endeffekt eine lang anhaltende berufliche Überforderung. Also das heißt, du hast eben Risikofaktoren wie eine zunehmende Arbeitsverdichtung. Ich glaube, check, da kann jeder von uns einen Haken dran machen. Stress. Stress, das ist ja mein Lieblingsthema, wie der weiß, Gustav, der Säbelzahntiger. Stress entsteht ja immer dann, wenn ich das, was ich wahrnehme, für mich als bedrohlich ansehe. So, das heißt also, es hat was zu tun auch mit einer Wahrnehmungsverzerrung, dass die Umwelt da draußen von immer mehr Leuten als immer bedrohlicher wahrgenommen wird und die Leute dann entsprechend gestresst sind. Dann die Frage der Arbeitsorganisation. Ja, wenn du eine schlechte Arbeitsorganisation hast um dich herum, wenn die Hierarchien, Befugnisse, Verantwortlichkeiten nicht klar sind, wenn du am Arbeitsplatz vielleicht auch noch gemobbt wirst, ausgegrenzt wirst, deine Motivationsfaktoren irgendwie, ja, ich sag mal, unter die Räder geraten, dann bist du grundsätzlich auch Burnout gefährdet. Und wenn man sich die Arbeitsumfelder anschaut heutzutage, auch natürlich Fach- und Führungskräftemangel, demografische Themen, auch die unterschiedlichen Ansprüche unterschiedlicher Generationen an die Führung, an das, was das Leben und die Arbeit einem bieten sollte und so weiter, dann natürlich noch die Social Media, dieses ständige sich vergleichen und feststellen müssen, man ist leider perfekt, unperfekt. Dann noch Glaubenssätze, die aus der Sozialisierung mitschwingen, badidadida. Dann ist schon, ich sag mal, grundsätzlich hat jeder einen Cocktail im Fenster stehen, den, wenn er dann ständig schrinkt, der dazu führt, dass man auch derailt. Ne? Und Burnout im Sinne von irgendwann wird man so lange gebogen, bis man bricht, das ist eine Thematik, die, glaube ich, müssen wir sehr genau im Auge behalten in der heutigen Zeit.
Jörn Marc, wir sprechen jetzt hier in der nächsten halben Stunde explizit nicht über Burnout-Therapie, über Traumatherapie, über handfeste psychische Erkrankungen, die dann wirklich professionelle medizinische Betreuung bedürfen, sondern über das frühzeitige Adressieren von, ich nenne es mal Red Flags, wie manche unserer Hörer es aus Due Diligence-Prozessen kennen. Was sind denn aus deiner Sicht klassische Red Flags, Alarmsignale, die deine Schützlinge wahrnehmen, die ihnen anzeigen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es sind meistens, sag ich mal, Blüten, wie ich das immer nenne, eines tiefer liegenden Problems, dass die noch gar nicht im Kopf haben, dass ich vielleicht Burnout oder sonst was gefährdet sein könnte, sondern so Sachen wie, ich fühle mich irgendwie gar nicht energetisch, bin immer kaputt. Zunehmende Infektanfälligkeit, eine Reizbarkeit, Kritikunfähigkeit, so eine schleichende Unzufriedenheit mit dem Leben. Aber es sind auch manchmal so Sachen wie Schlafprobleme. Ich gehe ins Bett, bin hundemüde, komme aber nicht zur Ruhe, weil dieses Gedankenkarussell sich immer weiter dreht. Manchmal auch so eine Art Sinnlosigkeit tatsächlich in dem, was man tut. Beziehungsprobleme, man hat sich da irgendwo verhakt. Leute kommen mit Panikattacken, die haben keine Klarheit im Leben. Obwohl sie High-Performer sind, haben sie kein Selbstbewusstsein, weil sie im Haifischbecken zum Beispiel der Investmentbanken immer performen müssen, immer höher, immer weiter, die dann auch voller Selbstzweifel sind, Ängste mit sich rumtragen, viel verdrängen, ganz hohe Schutzmauern aufgebaut haben. Das sind sehr, sehr viele Symptome, wo ich mal sage, das sind alles viele Alarmzeichen, die dich energetisch immer weiter runterziehen und was meistens von Jahr zu Jahr schlechter wird.
Ja, ich will das vielleicht mal auch genau bestärken, was du sagst. Bei mir, als ich 2019 auf den Jakobsweg gegangen bin, da ging eine Phase voraus, die hat auch eine Zeit lang gedauert, wo ich immer gleichgültiger wurde, wo ich immer freudloser wurde, wo ich tatsächlich das Gefühl hatte, mir fällt alles immer schwerer. Und ich habe das damals halt darauf geschoben, dass ich gesagt habe, okay, du bist jetzt 53, du arbeitest seit 34 Jahren in so einem Hype Performance-Umfeld, du bist einfach ein abgearbeiteter alter Mann, so ist das halt. Und dann bin ich in Saint-Jean-Pied-de-Port losgelaufen, den Beginn des Jakobswegs, des Camino Frances, und das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, aber ich bin da morgens raus und ich hatte das Gefühl, als hätte mir einer eine Decke vom Kopf gezogen mit Alltagsschmutz. Ich war komplett klar, komplett befreit, kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich da dran denke, und bin 800 Kilometer gelaufen, beschwingt und energetisch wie ein 25-Jähriger. Ich habe tatsächlich laut gesungen, mit den Stöcken getanzt auf dem Weg, so beschwerlich der auch war. Und ich kam dann in Santiago de Compostela an und hatte dann für mich verstanden, die Energie ist immer noch da. Das waren nur die Umstände, die dazu geführt haben, dass die Energie unterdrückt wurde. Ich habe also quasi durch den langen Spaziergang meine beginnende Depression oder den Burnout geheilt sozusagen. Und seitdem achte ich natürlich genau darauf, wie es mir energetisch geht. Also sprich, die ganzen Energiefresser habe ich aus meinem Leben entsorgt. Ich mache nur noch Dinge mit Leuten, ob geschäftlich oder privat, die mir Energie geben, so wie ihr drei Süßen hier. Ja, und alles andere wird definitiv ausgenommen aus meinem Leben. Also sprich, die Symptome dieser Schwerfälligkeit kann ich bestens nachvollziehen, aber ich weiß auch, das ist ein Zustand, der kann sehr, sehr schnell dramatisch verbessert werden, wenn ich erkenne, dass die Umstände, in denen ich mich befinde, die Art und Weise, wie ich auf das Leben gucke gerade, sich ändern.
Jens, darf ich fragen, du hast ja deine Umgebung komplett verändert. Du warst ja mit einem PE und Companies kaufen und Portfolio Companies managen und Portfolio Companies nach vorne treiben, etc., etc. Meinst du, dass die Erholung, die du erlebt hast durch bewusste Maßnahmen wie der Jakobsweg, dass du es in dem Umgebung geschafft hättest?
Ja, aus heutiger Sicht, also ich habe natürlich extrem viel auch mit mir, an mir gearbeitet. Aus heutiger Sicht würde ich anders durch das Berufsleben gehen, aber das ist ja immer so, ne? Wenn man drei Leben hätte, dann spätestens beim dritten würde man deutlich weniger falsch machen als beim ersten. Also ich kann heute sagen, es war eine Wahrnehmung meiner selbst und der Umstände, in denen ich war und die Bewertung, die ich daraus abgeleitet habe, wo das Problem war. Deswegen mache ich das mit diesem Säbelzahntiger. Ne? Es geht immer darum, wie ich das, was ich wahrnehme, für mich bewerte. Und ich habe viel mehr als bedrohlich bewertet für mich und viel weniger Chancen gesehen, viel weniger Dinge bei anderen gelassen, mir viele Schuhe angezogen, die mir eigentlich gar nicht gepasst haben, als ich das heute machen würde.
Ich finde das Wort, das Jens erwähnt hat, bedrohlich, sehr relevant für unseren Podcast. Jörn Mark, das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass wir letztlich darüber sprechen, dass man auf dem Weg in den Burnout so ein bisschen die Resilienz verliert, dass die Konditionierung des Jobs immer stärker ins Privatleben, in das Schlafzimmer und sowas eindringt. Das heißt, wir sprechen hier eher über so eine Art Wiederherstellung der Resilienz, Aufräumen des Lebens. Wie muss man sich auf dem Weg dorthin diesen Aufräumprozess vorstellen? Was steht denn in der Mittelpunkt deiner Arbeit mit den Menschen, die du eingangs erwähnt hast?
Also ich glaube, der Hauptpunkt ist tatsächlich, da will ich auch nochmal gerne das aufgreifen, was Jens gerade gesagt hat. Viele Leute versuchen, wenn sie feststellen, da kommen solche Symptome, solche Frühindikatoren, nehmen sie wahr. Jetzt will ich was verändern, tendieren dazu. Ich habe jetzt gestern mit einer Unternehmerin gesprochen, die ist vor ein paar Jahren nach Florida ausgewandert, weil sie hier das nicht mehr ausgehalten hat, auch genau das Gleiche, zu viel Druck verspürt hat, hat einen neuen Wohnort sich gesucht, aber sie hat die Probleme mitgenommen. Also die Veränderung im Außen, ich verändere den Job, ich tausche den Ehepartner aus, ich ziehe sogar in ein anderes Land, hat eine sehr kurze Verweildauer. Es ist absolut nicht ausreichend, weil das immer die Logik ist. Da draußen, die sind schuld, ich bin das Opfer. Also ändere ich das Außen, dann funktioniert's. Das ist nicht so. Die Probleme nimmst du immer wieder mit. Es ist ein Muster, was im Unterbewusstsein drin ist, auf Basis von alten Traumata, von alten Konditionierungen, was du egal in welche Umgebung immer mitnimmst. Und was Jens gerade gesagt hat, ist komplett richtig. Die Veränderung ist innen. Die Umwelt draußen, egal welche Situation, ob das mit Partnern sind, politische Umstände in den Nachrichten, ob das im familiären ist, im beruflichen Kontext, wie nehme ich das wahr, wie bewerte ich das, wie gehe ich damit um? Und das ist etwas, was eigentlich vorrangig ist. Du kannst im komplett gleichen, gefährlichen Umfeld sein und in einer ganz anderen Welt leben als vorher, wenn du die innere Arbeit machst. Und das ist nämlich die Frage, wofür über diese Blüten, diese ersten Frühwarnindikatoren kommen, Energielosigkeit und so weiter. Wo kommen die eigentlich her? Und das Carl Jung, kennt ihr wahrscheinlich alle, mal ein wunderschönes Zitat, was es ziemlich gut zusammenfasst, mal gesagt. Er sagt, bis du dir das Unbewusste bewusst machst, wird es dein Leben steuern und du wirst es Schicksal nennen. Die meisten aller Probleme, Frauen, die zu mir kommen, ich ziehe immer die falschen Typen an. Und das wirst du so lange machen, bis diese Schablone, die durch eine meistens unterbewusste Prägung eines tiefliegenden Traumas zum Beispiel, bis sie nicht ausgetauscht worden ist, wirst du immer die gleichen Typen anziehen. Immer. Du wirst immer in den falschen Job geraten. Du wirst immer in den gleichen Situationen, Reizreaktionen, cholerisch reagieren zum Beispiel. Der Trick ist also, die Symptome richtig zu deuten und zu sagen, so, das kommt aus dem Unterbewussten. Das sind wie ein Autopilot, wie beim Computer. Das ist das Betriebssystem. Und das ist auch das, was uns Menschen im Denken, Fühlen und Handeln steuert. Und ob ich der CEO von Goldman Sachs bin oder von einem DAX-Unternehmen, was uns unbewusst ist, steuert uns. Und das sind genau diese Sachen, warum habe ich gewisse Eheprobleme, warum streiten wir uns immer über die gleichen Kleinigkeiten und Nichtigkeiten, warum gerate ich mit meinem Chef oder meinem Team aneinander, warum regiere ich so oder so und warum bin ich unglücklich in gewissen Situationen. Das liegt alles im Unterbewusstsein. Und das kann ich nicht kaschieren, indem ich Bücher lese, indem ich mich mit meinen Freunden austausche, indem ich irgendwo in Urlaub fahre. Das sind alles nette Sachen. Das sind alle, die haben alle eine Existenzberechtigung für Erkenntnis. Das bringt Motivation. Da kommt man auch ins Handeln. Aber der Schlüssel, wenn du fragst, wie kann ich das Ganze ändern? Und das ist der einzige Schlüssel, liegt im Unterbewusstsein. Ich muss erstmal identifizieren, wo kommt das ganze Ding her, bevor ich eben auch mit einer Therapie beginnen kann, also mit einer Veränderung, auch präventiv.
Lass uns mal konkret darüber sprechen, wie du dabei vorgehst. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf den Podcast und ich bin darauf gestoßen, dass am Anfang des Prozesses, den du machst und deine Crew, immer 24 Fragen stehen, die man bei dir beantworten muss. Die können wir jetzt natürlich nicht alle durchgehen, aber gib uns doch vielleicht mal eine Sneak Preview, was du da abfragst und mit welchem Ziel.
Also was ich da versuche, ist erstmal tatsächlich die Blüten potenzieller Problematiken irgendwo zu erfassen, die meistens irgendwo zusammenhängen. Das können Kleinigkeiten sein, die stressbedingt sind, Schlafprobleme, muskuläre Verspannung, Schmerzen. Oder eine andere Kategorie, die was mit Konzentrationsproblemen zu tun hat. Du grübelst ständig, hast kreisende Gedanken, kannst nicht abschalten. Eine andere Kategorie von Thematik ist zum Beispiel, dass du sehr verkopft bist, dass du den Körper gar nicht mehr wahrnehmen kannst. Du bist wie taub, du kannst nicht in dich hineinhorchen. Und hast das Gefühl, du bist häufig wie auf Autopilot, ganz unbewusst. Und vor allem verstehst du nicht, warum sich gewisse Muster in deinem Leben immer wiederholen. Zum Beispiel Konflikte in deiner Partnerschaft zu Hause. Und die größte Kategorie, das sind psychische Belastungen. Das kann so was Triviales sein, wie dass du dein Essverhalten nicht kontrollieren kannst. Das kann sein, dass du deine Vergangenheit, dein Vater hat in der Schule dies und das gemacht. Jemand hat dich unfair behandelt. Du wurdest übergangen bei deiner Karriere. Du kannst die Vergangenheit nicht loslassen. Beziehungsprobleme. Du fühlst dich grundsätzlich überfordert. Du fühlst dich vielleicht sogar einsam in einem Raum voll mit Leuten, obwohl du in einer Beziehung bist, eine Familie hast. Fühlst du dich trotzdem einsam und nicht gesehen. Du bist vielleicht ein richtiger High-Performer und trotzdem zweifelst du an dir und denkst, ich bin nicht genug. Bis hin zu wirklich Sachen, dass du immer perfektionistisch leisten musst. Du willst immer 110% geben, immer noch eine Schippe drauflegen, noch eine Stunde länger machen, wirklich alles abhaken können. Du bist vielleicht traurig, antriebslos, leicht reizbar. Du bist einfach unzufrieden mit deinem ganzen Leben, bis hin zu das Sorgen und blickst hoffnungslos in deine Zukunft. Das sind verschiedenste Indikatoren, wo die Leute denken, das ist das Problem, das ist aber nicht das Problem. Das sind die Symptome eines tiefer liegenden Problems. Wenn du die Schablone einmal erkannt hast, zeigt sich relativ klar, warum das die Blüten dieses tiefer liegenden Problems sind. Und wie Einstein schon gesagt hat, du kannst die Probleme nicht auf der Ebene lösen, auf der sie erscheinen. Es sind bewusst wahrnehmbare Probleme, die fragen wir ab. Und dann geht es immer tiefer in den Interviewprozess. Was könnte es denn dahinterliegend sein? Aber da muss ich auch schon den Leuten mal gleich rein Wein anchecken. Das kriegst du nicht im Gespräch raus. Du kriegst tatsächlich nur raus, was die Ursache ist, wenn du dich ins Unterbewusstsein hineinbegibst. Das ist ein Prozess, der dauert in der Tat ein bisschen länger, um die 6 Monate. Aber da liegt das Problem und auch nur da kann man es lösen. Um dir mal so ein kleines Gefühl zu geben, wenn wir zum Arzt gehen, haben Halsschmerzen. Dann willst du auch nicht Antibiotika verschrieben bekommen, sondern vielleicht machst du mal einen Abstrich, um mal zu gucken, ja, vielleicht ist ein bakterieller Infekt. Vielleicht ist aber auch ein viraler Infekt und dann brauchst du kein Antibiotikum. Also vor jeder Art von Therapie brauchst du eine Anamnese, eine Diagnostik. Du musst die Ursache des Problems erstmal tatsächlich finden. Und manchmal denken wir gar nicht, was da für tiefliegende Probleme liegen können. Auch ein Beispiel aus meiner Praxis hier. Ich habe eine ganz erfolgreiche Unternehmerin gehabt und auch Hollywood-Schauspielerin tatsächlich, absolut Blockbuster, ultra erfolgreich in Los Angeles. Und die hat 15 Jahre Therapie, hat nicht geholfen. Sie weiß aber, was das Problem ist. Das Problem ist, sie wurde mit 6 Jahren bei einem Kinderheim abgegeben und hat seitdem, obwohl sie so erfolgreich ist und wunderbar aussieht und jeder will was von ihr, ein Problem mit Männern. Und das Problem ist, dass sie sich immer nicht liebenswert findet. Sie hat das Gefühl, sie ist alleine auf dieser Welt. Sie ist alleine gelassen. Sie ist verlassen worden. Das zieht sich in den männlichen Beziehungen einfach durch, dass sie auch da immer das Gefühl hat, sie wird verlassen und sie ist nicht gut genug. Jetzt kommt's aber. Ich so, na gut, wenn die Therapie nicht anschlägt, scheint es nicht das richtige Problem zu sein. Und dann haben wir tatsächlich in der unterbewussten Arbeit, und das war nicht schön, aber wie gesagt, durch den Schmerz heißt, also aus dem Schmerz durch den Schmerz, haben wir festgestellt, ja, sie wurde verlassen im Kinderheim, abgegeben. Das war mit 6 Jahren keine schöne Erfahrung. Das dahinterliegende wahre Problem, das verstehst du jetzt sofort, was ich meine, war, dass sie vergewaltigt worden ist von dem Heimleiter. Dann wurde sie irgendwann später mal abgeholt. Das war noch zur Zeit der Sowjetunion. Die haben es nicht gemeldet, weil sie sich nicht getraut hatten damals, weil sie Angst hatten, sie selbst sind dann mit negativen Folgen bedroht. Das heißt, sie wurde als Lügnerin abgestempelt. Es gab keine Therapie. Sie wurde mit 6 Jahren von einem über 40-jährigen Heimleiter vergewaltigt. Das war das tiefliegende Problem. Und als wir das erkannt haben, dann konnten wir es auch lösen. Ohne das Problem zu kennen, kann man es nicht lösen. Und das liegt tief im Unterbewusstsein. Das musst du dir vorstellen, das ist eine kindlich sehr geschickte Strategie, damit umzugehen. Denn mit 6 Jahren wird sie aus der Kurve hauen. Das hat sie einfach verdrängt. Das war im tiefsten Keller in der Tür mit 40 Vorhängeschlössern. Und in diese Tür sind wir hingegangen, um zu gucken, was liegt da eigentlich für ein Problem. Und das ist das, wo bei den meisten Leuten nicht klar ist, hat mein Vater dies mit mir gemacht, wurde ich auf dem Schulhof gemobbt, hatte ich Existenzängste, weil wir kein Geld hatten. Warum muss ich mich mal beweisen, weil mein Vater mich bei einer 2+ nicht mehr gelobt hat, erst bei einer 1-. We don't know. Das ist das Dumme an dem Unbewussten. Es ist uns nicht bewusst. Und der Schlüssel ist, mit dieser Thematik den Leuten sozusagen erstmal einen Raum zu geben, gehört zu werden, dass sie sich mir öffnen. Und dann gehen wir tatsächlich dann erst an die Ursachen.
Es ist ja schockierend, dass so eine Dame trotzdem eine erfolgreiche Schauspielkarriere machen kann. Es zeigt in der Tat, wie man sowas wegschauspielen kann, oder?
Na, das würde ich sogar noch anders sagen. Es gibt in der psychologischen Forschung, jetzt muss man sagen, ob es gut oder schlecht ist, aber Indikatoren dafür, dass besonders erfolgreiche Leute ein richtiges Trauma haben. Und es kommt auf die Dosis des Traumas an. Es darf nicht zu wenig sein, aber es darf auch nicht zu viel sein. Also wenn du eins hast, das sich richtig aus der Kurve schießt, wirst du nicht erfolgreich. Aber wenn du keins hast, hast du vielleicht auch nicht diesen Leistungsdruck. Und alle Leute, die, ich sage jetzt mal, in der Schule gemobbt worden sind, du bist hier der IT-Außenseiter, siehst blöd aus, du Geek, so in Amerika, in so einer Highschool, könnt ihr euch die Filme vorstellen. Ja, du bist der Außenseiter, gehörst nicht zum Football-Team und den Cheerleadern. Und wenn du noch ordentlich gemobbt worden bist, ist das der Antrieb, wenn wir das 10- oder 20-jährige Treffen haben, ich zeig's euch. Ich komme mit dem Hubschrauber angeflogen, ne? Und mit dem Rolls-Royce und Bodyguards. Das sind die Typen, ich sag mal so ein bisschen Facebook-Gründer-mäßig, die einfach sagen, ich zeig's euch hier allen, wer ich hier bin, wer hier der Größte ist. Und das ist jetzt die Frage, ist das gut? Also wenn man sagt, Karriere und Geld verdienen und das Ego soll gepampert werden, in dem Sinne ist das gut. Aus meiner Sicht, das ist natürlich absoluter Blödsinn. Es ist nämlich nur ein Indikator, wie unglaublich verwundet du noch bist, dass du um irgendwelchen Kindern aus deiner Kindheit was zeigen möchtest und beweisen möchtest, doch, ich bin gut genug, ich bin sogar viel besser als ihr alle. Das ist also ein ganz schlechtes Ventil eigentlich. Aber in der Tat ist Erfolg, und da gibt es sehr, sehr viele, ich weiß nicht, wie er hieß, ich glaube Ted Turner damals, als er den Manager of the Year bekommen hat, der hat auf der Preisverleihungsrede gesagt, so wirklich ins Publikum, Dad, is it enough now? Und dann hat er sein Mandat niedergelegt. Er wollte seinem Vater beweisen, er ist auch wer. Das heißt, ne, also Erfolg, da kann man häufig sehr, sehr tief reingucken. Was ist die Triebfeder? Brauchst du noch eine Milliarde mehr? Ich weiß nicht, auf wie viel Golden Globes man gleichzeitig sitzen kann. Wahrscheinlich reicht eins. Da ist irgendwas dahinter als Motiv, was Antreiber. Und wo liegt das wohl? Im Unterbewusstsein. Wem will ich hier was beweisen zum Beispiel?
Also ich will das auch wieder unterstreichen aus meinem persönlichen Leben, auch zum Thema Trauma. Ne? Wir wissen ja mittlerweile aus der Epigenetik, dass sich Traumata der Vorgenerationen am DNA-Strang anhaften können und mitvererbt werden. Ne? Und ich habe beide Eltern sind Kriegsflüchtlinge und ich habe eine angeborene Existenzangst. Und dann haben wir noch einen Sachverhalt gehabt in der Grundschule. Da war ich vielleicht 9. Im Pausenhof gab es einen Streit zwischen mir und dem örtlichen Bauunternehmer. Unternehmersohn. Und der Typ sagte damals zu mir, so jemand wie du wird nie bei mir im Tennisverein spielen. Und dieser Typ hat mir also eine Dynamitstange in den Arsch gesteckt damit, die mich jahrzehntelang nach vorne geprescht hat, weil ich gesagt habe, du Vollidiot, wie kannst du es dir eigentlich erdreisten, mir mit Existenzängsten dann auch noch zu sagen, ich bin nichts wert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich 2008, als ich nach Hamburg gegangen bin zu HIG, alle meine drei Söhne im Tennisverein Hamburg-Roterbaum angemeldet habe, weil wenn nicht ich bei ihm im Tennisverein spielen darf, dann wären wenigstens meine Kinder im besten Tennisverein Deutschlands angemeldet. Die sind dann alle drei nach einem halben Jahr wieder rausgegangen, weil sie gesagt haben, was ist das für ein Haufen von Posch-Typen, passt nicht zu mir. Aber ich hatte dann meinen Frieden geschlossen. So weit kann dich das antreiben.
Lass uns mal eine Stufe weiter runtergehen. Wir haben jetzt über Menschen gesprochen, die ein handfestes Trauma haben oder wirkliche Triggermomente, die ihr Verhalten über Jahrzehnte prägen. Jetzt gibt's natürlich auch gerade aktuell, glaube ich, viele Fälle, wo zum Beispiel Menschen einfach unter Druck geraten im Job, weil die Firma nicht gut läuft, weil die Kennzahlen verfehlt werden. Man kriegt Druck vom Gesellschafter, vom direkten Vorgesetzten. Das Team ist unzufrieden, weil es merkt, das läuft nicht. Und man hat das Gefühl, man wird ein bisschen damit überfordert und würde es gerne besser machen und nicht alles hinschmeißen. Wie gehst du bei solchen, ich nenne es jetzt mal, normaleren, leichteren Fällen vor, wo jetzt kein spezielles Trauma dahinter liegt, sondern einfach eine klassische Überforderung oder Überarbeitung vielleicht?
Naja, also das Vorgehen ist gar nicht mal so unterschiedlich, sage ich mal. Und das habe ich in der Tat Fälle, zum Beispiel gerade bei RTL, die haben gerade die Hälfte der Leute rausgeschmissen. Also die freien Mitarbeiter sind gehen einfach raus. Ich glaube, die Insolvenzwelle ist so hoch wie seit 2015 nicht mehr. Also du siehst eigentlich, in allen Branchen gibt es irgendwie gerade Druck. Ich habe Bauunternehmerfreunde, da läuft gerade gar nichts. Also die müssen keine tiefliegenden Probleme haben, aber den Druck spüren sie gerade allerorts. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, ist halt die äußere Lage, die wirtschaftliche Lage, die jetzt schuld ist, oder es ist mein Chef, der reizbar ist, dann ist die Schuld wieder im Außen. Ich glaube, das Kernthema an dieser Stelle ist eigentlich ein anderes. Ist es eine Karriere, die ich verfolge? Karriere kommt vom Korre, Rennen. Oder ist eine Berufung, der ich hier folge? Ist da irgendwie ein Sinn dahinter? Ist da irgendein Purpose, den ich hier verfolge? Und wenn ich mich, egal in welchem guten wie schlechten Umfeld befinde und ich bin auf einer Karriereleiter und es fühlt sich schlecht an und schwierig an, dann steht die Karriereleiter vielleicht an der falschen Wand. Nämlich an einer Wand, die ins Nichts führt. Das ist die einzige Logik dieser Wand ist, höher zu steigen. It's never enough, ne? Also wenn ich irgendwie Teamleiter bin, dann will ich irgendwann Abteilungsleiter werden, dann will ich vielleicht, was weiß ich, Divisionsleiter werden, dann will ich Vorstand werden, dann will ich Aufsichtsrat werden, mehrere Aufsichtsratpositionen, größeres Unternehmen und so weiter. Es geht immer höher. Jet, Hubschrauber und irgendwann kleine Yacht, große Yacht. Das ist dann irgendwie so, das hört einfach nicht auf. Und das hat Jeff Bezos und hier, wie sie alle heißen, auch mal gezeigt. Abramowitsch, dass sie dann ihre Yacht nochmal auseinandergesägt haben, weil der andere Billard, der eine Yacht mit 1,5 Meter länger hatte, da musste sie noch länger gemacht werden. Es hört nicht auf. Das ist ein Schwanzvergleich aus dem Kindergarten, nur auf höherem Niveau. Und wenn man in diesem Spiel ist, hat das nichts mit dem, ob eine Insolvenzwelle durch die Welt rollt, zu tun, sondern damit, dass ich gerade das Falsche tue. Etwas, und das hat Jens am Anfang gesagt, dass man denkt, man wird älter, es ist normal, dass die Energie sinkt. Die Energie sinkt immer dann. Das ist eine relativ simple Frage, die ich bei mir im Prozess den Leuten stelle. Wer bist du? Wer ist zum Beispiel der Jens? Wer ist der Michael? Wer ist der Paul? Dann kommt meistens, ich bin Mann, Alter, Beruf, verheiratet, Sohn, keine Ahnung, wohne hier, das sind meine Hobbys, das sind alles verschiedene Ego-Identitäten. Und die Frage, wer bist du? Was ist eigentlich dein Bedürfnis? Was sind Sachen, die du nicht gerne haben möchtest in deinem Leben? Kommt nämlich ein relativ einfacher Indikator. Je weiter du selbst von den Rollen, die du spielst in deinem Leben, wo du gewisse Erwartungen anderer Menschen an dich erfüllen musst, ob das im Beruflichen, im Privaten, in der Partnerschaft ist, erfüllen musst und die nicht mit dir synchron sind, umso mehr zieht es Energie. Depressionen kann dann zum Beispiel depressive Tendenzen, Traurigkeit, Antriebslosigkeit, Schlafmangel sind dann Symptome dessen, weil du eigentlich den ganzen Tag etwas tust, wofür du nicht hier bist, was dir keinen Sinn gibt, was dich auslaugt. Und so was wie Jens erlebt hat, plötzlich hat man wieder Energie. Obwohl das Alter ist exakt das gleiche wie vorher, wo er noch keine Energie hatte, ist plötzlich der Sinn. Und das ist der Unterschied zwischen Berufung und Sinn. Du wirst magnetisch irgendwo hingezogen. Du hast plötzlich wieder etwas, was sich von innen heraus erfüllt. Und ich sage den Leuten, ihr müsst auch nicht gleich euren Job an den Nagel hängen. Du kannst diesen Sinn auch im privaten Umfeld finden. Vielleicht möchtest du kleine Kinder im Fußballclub trainieren, was ich, die F-Jugend oder sowas. Dann findest du den Sinn da drin. Du liest Kindern im Kindergarten was vor. Du schreibst ein Buch, bereist nochmal die Welt. Aber Menschen, die den Sinn verloren haben, und ich glaube, die Midlife-Crisis ist eigentlich ein ganz großes Symptom, dass sie sich fragen, so, jetzt bin ich so in der Mitte, mach mal so eine Zäsur. Menschen, die einen Sinn haben, können Unmenschliches leisten. Und wenn man Menschen den Sinn nimmt, sie brechen zusammen. Und da würde ich nur ein Beispiel für geben. Stell dir mal vor, du würdest den Leuten sagen, dass irgendwo, keine Ahnung, sowas wie eine Krise, irgendwelche Kinder und Babys sterben, wir müssen in irgendwelche Häuser bauen. Ich glaube, dann würde jeder sagen, wir schleppen Steine bis zum Umkippen. Hauptsache, die haben ein Dach über dem Kopf. Weil es einen Sinn hat. Du Menschenleben rettest und du wirklich etwas Tolles machst. Was machen die in irgendwelchen Strafgefängnissen irgendwo im Osten Sibiriens? Da lassen die Strafgefangene Steine von links nach rechts schleppen. Also der Kalorienverbrauch, das, was sie tun, Steine von A nach B schleppen, ist genau das gleiche wie für irgendwelche Kinder Hütten bauen. Und sie zerbrechen daran, weil sie sagen, jetzt hast du sie von A nach B geschleppt, jetzt schleppst du sie von B nach A. Es gibt keinen Sinn. Und die Männer zerbrechen daran. Es ist die gleiche Tätigkeit, Steine werden von A nach B gesteppt. Einmal mit Sinn und einmal absolut ohne Sinn. Und zum Schluss kommt es darauf an zu fragen, wie viel Rollen spiele ich im Leben mit Erwartungen anderer Menschen, die an mich gerichtet werden, die ich erfüllen will und mit mehr Perfektionismus und ich will doch geliebt werden, ich will mich doch beweisen, umso mehr zerbrichst du. Und je mehr du einen Sinn dahinter hast, umso mehr scheinst du und hast wieder Energie und machst es aus eigener intrinsischer Motivation heraus. Und das herauszufinden, so sind wir eigentlich gestartet mit diesem inneren Kompass, ist dann möglich, wenn du dich so ein bisschen von diesem Bleimantel der Vergangenheit befreit hast, von diesen ganzen Konditionierungen aus irgendwelchen Traumata oder Kindheitserlebnissen und sagst so, jetzt kann ich mal befreit aufspielen, warum bin ich eigentlich hier auf diesem Planeten? Was soll auf dem Grabstein stehen? Ich habe die Erwartungen anderer Menschen erfüllt oder ich habe vielleicht, ohne egoistisch zu sein, ein Leben nach meinen Werten und Vorstellungen gelebt. Und das darf man. Das steht ja selbst in der Bibel. Lieb die anderen wie dich selbst. Das wie dich selbst ist die Voraussetzung, andere lieben zu können, sozusagen. Und das ist ein Denkprozess, der vielen Leuten sehr schwer fällt.
Also, lieber Jörn Mark, ist es ein Vergnügen, dir zuzuhören. Und ich bin ganz stolz auf dich und auf uns. Du hast keine einzige englische Begriff reingeworfen. Keine einzige. Ich dachte, du kommst mit irgendwelchen Purpose. Wir haben das Thema vor ein paar Wochen gehabt, Michael und ich. Und wir kamen auf Sinnhaftigkeit. War Michael als Begriff. Und ich finde, genau. Ich finde das so erfrischend, dass wir in Deutsch geblieben sind, einer wunderbaren Sprache und nicht auswandern müssen mit Purpose und diesen ganz Denglisch. Das wollte ich nur einmal gesagt haben. Und es ist faszinierend, wie du das, also deine Kommunikationsfähigkeiten, ich hätte gerne ein Viertel davon, muss ich sagen an der Stelle.
Ja, danke. Ja, meine Community, sage ich immer, wisst ihr, ich bin hier nicht der Professor oder sonst was. Ich habe ein wunderbares Team aus Therapeuten, Neurowissenschaftlern, Psychologen. Meine Kernaufgabe, ich sehe mich immer als Patient Nummer 1, ich habe den gleichen Mist ja auch durchgemacht. Sachen, Thema, ich habe es auch gehabt, garantiert. Zukunftsängste, Panikattacken, Eheprobleme, gesundheitliche Probleme, Burnout, I did it all, ja?
Ah, Englisch, rote Karte.
Und das Einzige, was ich versuche, ist, diese meist recht komplexen Modelle und Therapieverfahren im Sendung mit der Maus-Stil den Leuten beizubringen, dass ein 6-Jähriger und ein 8-Jähriger das gleichzeitig verstehen, weil wenn die beiden das verstehen, versteht es der Rest der Menschheit auch. Ne, also ohne Fremdworte, ohne große Ego-Dinger. Ich bin ja der Große. Einfach erklären, wie es halt ist. Und das, glaube ich, macht so ein bisschen aus, warum die Leute, sind inzwischen eine knappe Viertelmillion, die mir da zuhören und täglich folgen, warum die da auch Vertrauen fassen, weil die sagen, es ist total authentisch. Du hast den gleichen Scheiß erlebt als High Performer. Du bist kein schlechter Mensch. Du hast halt einfach erkannt, dass da gewisse Mechanismen sind. Darf man sich mal angucken? Macht das Spaß? Auf gar keinen Fall. Ist es sinnvoll? Ja, auf jeden Fall ist es sehr sinnvoll, das zu tun. Und dann ist es nicht Gott gegeben oder Schicksal oder egal, wie man das Ding nennt, wie das Leben verläuft, sondern man kann etwas tun, was plötzlich einen wieder energetisch voller Vorfreude und Glück sozusagen aufleben lässt.
Doch noch eine, Jörn Mark, eine Frage von mir. Du hast ja einen sehr, sehr, sehr spannenden, faszinierenden Beruf. Was hast du am meisten über dich selbst gelernt in der Zeit, was du vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen hast?
Was ich jedem, der mit mir spricht und auch der mich ihn begleiten lässt, ein halbes Jahr sage, ist, du musst ins Unbewusste reingehen. Das ist im Prinzip, im Nachhinein habe ich erkannt, dass ich eigentlich wie so eine Marionette war. Nicht, dass da oben eine Person oder Gott oder das Universum, also nicht solche esoterischen Konzepte, sondern ich war die Mariette meiner unterbewussten Konditionierung. Wenn man sich mal guckt, so weltweit berühmte Psychologen wie Martha Gabor oder solche Leuten, ja, das sind einfach Mechanismen, die uns nicht bewusst sind, meistens irgendwelche Verletzungen aus der Vergangenheit, die sich über Jahrzehnte eingeprägt haben. Und das ist wie eine Schablone. Es gibt gewisse Situationen, die sich wiederholen. Ich bin mit allen in Ordnung, nur mit der einen Person gerate ich immer aneinander. Das ist wie so ein Zündfunk und dann explodiert das Ganze. Oder mit meiner Ehepartnerin, du musst mir den falschen Joghurt mitgebracht haben und schon gibt es einen Riesenstreit. Und du weißt gar nicht, wie dir geschieht, wie der Wirbelwind über dich herzieht. Da gibt es zig verschiedene Situationen und sich das Unbewusste bewusst zu machen. Das meinte Carl Jung damit, ist der absolut entscheidende Schlüssel, Freiheit zu gewinnen. Nämlich zu gewinnen, sich zu emanzipieren von einem Programm, das den meisten gar nicht bewusst ist.
Kurze Frage von mir. Kann man das auch allein ohne professionelle Hilfe in einem frühen Stadium machen? Sich das Unterbewussten bewusst werden?
Nee, das geht nicht. Und zwar ist das Unterbewusstsein relativ klar definiert. Also wenn wir jetzt reden, ist unser Hirn im Beta-Wellenmodus. Wenn wir schlafen, ist es im Delta-Wellenmodus. Und wir kommen zweimal ins Unterbewusstsein. Das ist einmal, wenn wir aufwachen, dann geht es kurz über Theta-Alpha. Und wenn wir einschlafen, geht es Alpha-Theta wieder runter in den Schlaf. Und das Unbewusste ist eben, wenn wir reden, wir können in einer Gesprächstherapie sein, Bücher lesen, auf Retreats gehen, dann sind wir bewusst. Und um ins Unterbewusstsein reinzugehen, da gibt es nicht so viele Methoden. Also wenn man strukturiert, und ich bin ein Freund von wirklich einem chirurgisch klaren Eingriff ins Unterbewusstsein, dass man auch weiß, was man da tut. Es gibt zum Beispiel Leute, die nehmen halluzinogene Drogen. Erstens ist es verboten, zweitens macht dann die Droge, was sie will und nicht du, was du willst. Also ist es nicht so eine super geschickte Methode. Gibt es zum Schluss eigentlich nur zwei Methoden, die übrig bleiben. Das eine ist die Hypnosetherapie und das andere ist die Meditation. Hypnosetherapie hat den Vorteil, jemand anders macht das. Du musst der Person vertrauen, du musst suggestiv beeinflussbar sein und eine Menge Zeit mitbringen, um sozusagen sich alle ein, zwei Wochen auch hinzugehen. Meditation ist das Verfahren, was wir gewählt haben. Das ist eigentlich das basisdemokratisch beste Tool, es kostet nämlich nichts. Du musst nur die Augen schließen, kannst du jederzeit machen, kannst du fünfmal am Tag machen. Du kannst es jederzeit machen. Und zum Schluss, wenn man mal im Kern guckt, ich habe immer eine ganz große Verwirrung bei meinen Patienten hier und Leuten. Ich so, kein anderer kann dich heilen. Nur du selbst kannst das tun, denn ich kann nicht in deinen Kopf hineingucken. Ich kann nicht in dein Unterbewusstsein vordringen. Es gibt nur eine einzige Person, die das machen kann, das bist du selbst. Das ist der Unterschied zu einem Arzt. Der sieht, da ist ein Arm gebrochen, dann kann ich da eine Schiene legen, vielleicht muss ich noch irgendwas operieren, ein paar Schnitte rausmachen und dann heilt der Körper von alleine, aber ich kann die Diagnostik zumindest von außen feststellen. In solchen Kontexten, ich kann nur Hilfestellung leisten, dass diese Person irgendwie in die Lage versetzt wird, ins Unterbewusstsein reinzukommen, dort vorzugehen, Zwiebelschicht um Zwiebelschicht abzulegen und zum Kern, zur Ursache des ursprünglichen, zum Wurzelproblem vorzudringen. Und da auch dann selbst, also sich selbst zu therapieren. Alles andere ist Motivation, den Rahmen zu schaffen. Und deshalb ist ja auch zum Beispiel in der Psychotherapie das Vertrauensverhältnis zwischen Therapeuten und Patienten entscheidend, dass jemand sich öffnet, überhaupt über das zu erzählen, dass man da auch reinkommt. Aber für mich ist die Methode der Wahl. Meditation. Und das hat jetzt nichts mit Kakaozeremonien und beim Mondlicht ums Feuer tanzen zu tun und Shiva anzubeten, umzuschanden, sondern es ist eine klinische Interventionsmethode im Alpha- und Theta-Hirnwellenbereich, Probleme zu diagnostizieren und dort auch zu therapieren. Und das Schöne ist, ich kann es jederzeit alleine machen. 10 Minuten, 20, 50. Für die meisten Menschen ist, nachdem sie es einmal gemacht haben, der schönste Moment des Tages.
Und hilft dann abends dann auch ein nettes Gläschen guten Rotwein dazu?
Für die Meditation. Also Rotwein, so gern ich ihn auch selber mag, ist halt jetzt erstmal etwas, was dich betäubt.
Ich rede jetzt nicht von 10 Flaschen, ich rede von einem Glas.
Ich weiß, aber jetzt mal so grundsätzlich erstmal vom Mechanismus. Bei einer Meditation, wo es darum geht zu fühlen, wirklich in sich reinzugehen, würdest du das, womit du fühlst, nämlich dein Nervensystem betäubt. Wenn du überlegst, was macht unsere Gesellschaft? Ich habe Angst, Panikattacken, ich will das irgendwie weghaben. Ich habe Knieschmerzen, Schmerztabletten. Ich habe emotionale Schmerzen, will ich auch weghaben, trinke ich lieber einen Rotwein. Oder verdränge es, weil ich zu viel Sport mache, Shopping gehe oder andere Mechanismen finde, um es irgendwie zu verdrängen und zu betäuben. Eigentlich sind Emotionen, auch negative Emotionen, sehr gut. Sie wollen uns nämlich etwas sagen. Sie wollen uns zu einer Verhaltensveränderung bringen. Noch simpler gesprochen gibt es ja eigentlich nur Attraktion und Aversion. Attraktion heißt, da ist irgendwas Tolles, archaisch. Zum Beispiel, warum Sex sells? Weil wir wollen uns weiter sozusagen fortpflanzen. Deshalb ist das etwas ganz Archaisches. Das will man. Man will auch, warum macht man Süßigkeiten gerne? Weil es ist, schnell verfügbare Energie. Mein Überleben ist gesichert, falls ich die nächsten zwei Wochen keinen Mammut finde. Evolutorisch eindeutig, das will ich. Und Aversion ist, das ist ein Säbelzahntiger oder das ist eine andere Art von Gefahr. Das könnte mich gefährden, also will ich nicht haben. Anstatt darauf hinzuhören, Emotionen haben immer Priorität. Immer. Und die wichtigste prioritäre Emotion hat auch die größte Intensität. Und anstatt es zu verdrängen, die Ängste, Probleme kommen nämlich immer wieder. Ich sage immer meinen Leuten hier, Stell dir mal vor, das ist ein Botschafter. Der will dir zum Beispiel, bist du jemand, der ist Investmentbanker und nebenbei trainierst du noch für einen Triathlon. Und dann hast du plötzlich Knieschmerzen. Die erste Variante ist, ich will den Triathlon machen, ich nehme Schmerzmittel und ich renne weiter. Ne, ich kann ja immer höher, besser, weiter. Ich Investmentbanker, ich mit meinem Hirn, ich kann über meinen Körper bestimmen, ich overrule. So, das ist die eine Variante. Der Knieschmerz wird dadurch aber nicht besser, der wird stärker anklopfen beim nächsten Mal, wieder anklopfen, bis irgendwann vielleicht sogar dein Knie kaputt ist, Meniskusschaden, was auch immer. Er wollte dich eigentlich davor bewahren. Die andere Variante ist, du hörst mal hin und sagst, oh, vielleicht ist da etwas, was ich gerade tue, falsche Lauftechnik, falsche Schuhe, Überlastung, weiß ich nicht. Vielleicht höre ich einfach mal 2 Wochen auf zu laufen, gucke, dass mein Knie wieder geht, der Schmerz ist weg. Habe ich eigentlich meinen Organismus geschützt? Also wenn einer nicht Schmerzen hat, der wird nicht lange überleben auf diesem Planeten. Das ist ein Schutzmechanismus. Und wir tendieren unsere Gesellschaft dazu, solche Emotionen wegzudrängen und das etwas Schlimmes abzutun. Eigentlich ist es ein Indikator dafür, dass dein System funktioniert. Was wir verlernt haben, ist hinzuhören. Und dieses Hinhören in den Körper hinein, die Selbstwahrnehmung zu schulen. Und jetzt auf deine Frage hin, würde gestört, wenn man ein Gläschen Wein trinkt. So schön es da noch ist, aber jetzt im Sinne von, was kann die Meditation tun auf dem diagnostischen Prozess? Sie würde da eher so ein bisschen Steine in den Weg.
Also ich weiß nicht, wie viel Wein du trinkst, aber ich gehe nicht in die Betäubungsphase, sondern habe eine ganz einfache Entspannungsphase.
Also haben wir 2 Methoden, die gegeneinander antreten, die Methode von Paul und die Methode von Jörn Mark. Ihr könnt euch aussuchen, welche ihr lieber mögt. Ja, ich glaube, die von Paul ist weniger schmerzhaft, aber wahrscheinlich auch nicht so effektiv. Kleiner Hinweis, weil Jörn Mark gerade sagte, mit Meditation kommt man da in den ersten Schritt voran. Wir hatten vor einem halben Jahr die Folge Die Superkraft. Dort haben wir ein paar First-Level-Meditationsübungen gemeinsam gemacht. Da kann man mal reinhören. Und vielleicht treffen wir uns im Laufe des Jahres nochmal Jörn Mark und wir gehen mal in die Second-Level-Motivationsübung, wie wir ein bisschen tiefer reinkommen. Aber Freunde, ihr ahnt, was jetzt kommt. Die TPE-Abschlussrunde. Ich habe eine kurze Frage noch, die ihr alle sehr kurz und knapp beantworten müsst, als Rausschmeißer aus unserem heutigen Podcast. Ihr seid alle in der einen oder anderen Weise persönlich mit dem Problem verbunden, über das wir hier gesprochen haben. Ihr habt berichtet davon. Ihr seid den Monstern schon begegnet, die im Unterbewusstsein lauern. Deshalb würde ich von jedem von euch gerne eine einzige Sache wissen. Was ist aus eurer Sicht das wichtigste Alarmzeichen dafür, dass man gerade den inneren Kompass verliert? Wer fängt an?
Ich glaube, wenn ich darf, das ist diese unkontrollierbare Überforderung, dass man nicht mehr Chef der Sache ist. Das ist das, was mich komplett overwhelmed hat. Sorry, ich muss auf Englisch doch gehen.
Danke. Jens?
Ja, wenn du aufhörst zu lachen.
Und Jörn Mark?
Also für mich ist das relativ klar. Sobald du eine Opferrolle hast, denkst du, hast keine Kontrolle mehr und du bist passiv den Stürmen des Lebens, den Kleinen bis zu den Großen ausgeliefert. Das ist ein unglaublicher Indikator, dass du eben eine Marionette bist und irgendwo die Strippen gezogen werden und du da ausbrechen dürftest.
Männer, ein wichtiges Thema, das wir uns heute hier angenommen haben. Ich danke euch allen 3 fürs Mitmachen.
Gerne.
Gerne.
Dankeschön.
Und Jörn Mark, natürlich in allererster Linie danken wir dir für deine Zeit und die Einblicke. Deine Kontaktdaten poste ich mal in die Shownotes und ich würde da auch einfach mal den Link zu den 24 Einstiegsfragen in die Shownotes packen. Da kann vielleicht der ein oder andere mal reinklicken und ein Gefühl dafür bekommen, wo die Reise hingeht am Anfang dieses Prozesses. Ich kann mir vorstellen, dass sich für den einen oder die andere lohnen würde. Auf jeden Fall danke ich euch allen für die Zeit, die ihr euch genommen habt, unseren Podcast anzuhören. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und nützlich war. Und wir verabschieden uns. Wir wünschen alles Gute und vor allem Gesundheit, startet gut und dynamisch ins neue Jahr, bleibt fit und hört gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann haben wir hier einen Kampfschwimmer und Ex-Elite-Soldaten zu Gast und wir sprechen über Extreme Ownership. Was sich dahinter verbirgt, das verraten wir euch dann. Jetzt sagen wir aber erstmal Adieu. Eure TPE-Crew heute, das waren Jens, Paul, Jörn Mark und Michael. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.